Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Museumspodcast. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Wir, das sind Roxane Bicker, Leitung der Kulturvermittlung und
Arnold Schlüter, Direktor des Museums.
In dieser vierten Staffel des Podcasts beschäftigen wir uns mit Objektgeschichten. Also spannende Geschichten und Vorkommnisse, die sich rund um unsere Ausstellungsobjekte ranken. Im Mittelpunkt dieser Folge steht eine Gruppe von Objekten, die in der großen Vitrine im Raum Ägypten in Rom ausgestellt sind. Illuminiert durch blau schimmerndes Licht, das an fließendes Wasser erinnert. Dies weist auf den Fundort der Statuenfragmente hin, denn sie stammen vermutlich aus dem Fluss Tiber in Rom. Doch was machen die Bruchstücke von altägyptischen Statuen in der ewigen Stadt? Wer hat sie in den Fluss geworfen? Treten wir dazu zunächst einen Schritt zurück.
Die Eroberung Ägyptens durch Alexander den Großen bringt 332 vor Christus dem Land das Ende seiner politischen Selbstständigkeit. Die Einbindung Ägyptens in die Welt des Hellenismus bereitet aber gleichzeitig den Boden für die Ausbreitung ägyptischer Kultur und Religion über den gesamten Mittelmeerraum. In Italien, also im antiken Rom, finden ägyptische Götter ihre Anhänger. Rom bewundert die ägyptische Kultur wegen ihres hohen Alters und verehrt sie auch als Wiege der Zivilisation und als Hort immenser Weisheit. Die Errichtung ägyptischer Obelisken in Rom diente beispielsweise als Monumente der kaiserlichen Macht und als Trophäen zum Gedenken an den Sieg Roms über Ägypten. Kaiser Augustus setzt ganz deutliche Zeichen für das Verhältnis des Römischen Reiches zu Altägypten. Er lässt aus Heliopolis einen Obelisken nach Rom transportieren, der als Gnomon, also als Schattenstab einer riesigen Sonnenuhr, nahe der Arapazis aufgestellt wird. Eine Inschrift auf der Basis verweist auf die Einnahme Ägyptens durch das römische Volk.
Ein weiterer Obelisk aus Ägypten wird im Circus Maximus als Trophäe des Sieges Roms über Ägypten aufgestellt. Ein Zentrum dieser römischen Ägyptomanie war das Iseum Campense, also der Tempelkomplex für die altägyptischen Götter Isis und Serapis. Wobei Serapis ja nun eigentlich gar nicht so wirklich altägyptisch mehr ist, sondern eine Schaffung der Ptolemäer war, um griechische und ägyptische Götter miteinander zu vereinen. Also eine Schöpfergottheit, aber eher vielleicht eine geschöpfte Gottheit in dem Sinne, also keine, die aus dem Volk heraus entstanden ist. Der großflächige Grundriss des Iseum Campense ist auf der Forma Urbis, dem antiken Stadtplan von Rom, im Marsfeld dargestellt. Bei Sondagen hinter der Kirche Santa Maria sopra Minerva sind im 19. Jahrhundert Reste der Ausstattung dieses Heiligtums gefunden worden. Aus Ägypten importierte Statuen und Obeliskenfragmente. Und nicht zuletzt ist auch der in unserem Museum aufgestellte Obelisk ein Zeichen dieser Ägyptenverehrung und Begeisterung. Aber das ist eine andere Geschichte und dazu verlinken wir in den Shownotes auf den entsprechenden Vortrag.
Ägyptische und ägyptisierende Motive waren sowohl in öffentlichen als auch in privaten Räumen in Rom zu finden und die Kulte ägyptischer Gottheiten verbreiteten sich im gesamten Römischen Reich. Bis hin auch zu uns, in Mainz beispielsweise, findet sich ein Heiligtum der Magna Mater und selbst bis auf die britischen Inseln hat sich der Isis-Kult ausgebreitet. Sicherlich mit den römischen Legionären beispielsweise, die diese Kulte mitbrachten. Die Verehrung der Isis wurde im 2. Jahrhundert vor Christus in Rom eingeführt. Frühestens gegen Ende des 1. Jahrhunderts vor Christus wurde ihre wachsende Popularität durch den Bau des Iseum Campense auf dem Marsfeld manifestiert, so wie du das gerade schon berichtet hast. Dies war das wichtigste Heiligtum für ägyptische Gottheiten außerhalb Ägyptens natürlich. Die Praxis der ägyptischen Kulte war jedoch keineswegs unumstritten. Die Römer hatten vor allem Probleme mit dem Tierkult. Der wurde nämlich von den Römern stets mit Argwohn betrachtet. Dem Ganzen liegt ein Missverständnis seitens der Römer zugrunde, die einfach davon ausgehen, dass die Ägypter irgendwelche Tiere für Götter halten. Und das ist sicherlich eine viel zu große Verkürzung oder Simplifizierung dieses Ganzen. Dieser ganzen Vorstellungen, aber das ist ein Hauptkritikpunkt der Römer an den ägyptischen Kulten immer gewesen.
Denn es sind ja nicht die Tiere, die per se verehrt worden sind, sondern Tiere im alten Ägypten waren Erscheinungsformen des Göttlichen. Das heißt aber nicht, dass jedes Tier gleichsam einer Gottheit entsprach.
In den beiden Jahrhunderten vor Christus wurde der Einfluss der ägyptischen Religion aber auch im Allgemeinen immer wieder kritisiert und die Ausübung ägyptischer Kulte galt als, nennen wir es, unschicklich oder subversiv. Man befürchtete, dass Rom von orientalischen Einflüssen überschwemmt und die römischen Tugenden und die Moral untergraben werden könnte.
Das hatten wir ja auch schon vorher, gegen Ende der altägyptischen Geschichte, mit dem Bild Roms, was Rom oder wie Rom Kleopatra und vor allem auch Marcus Antonius dargestellt hat. Da wurde ja Kleopatra das auch so angelastet, dass sie mit dieser orientalischen Lüsternheit den Römer verführt hätte und so weiter.
Genau. Im Laufe des ersten Jahrhunderts wurden darüber hinaus mehrmals Kultstätten auch wirklich geschlossen und die ägyptische Religion aus der Stadt Rom verbannt. Cassius Dio beispielsweise berichtet von der Zerstörung aller privaten Heiligtümer, die ägyptischen Göttern gewidmet waren, durch einen Senatsbeschluss im Jahre 53 vor Christus. Also der Senat hat sich dieses vermeintlichen Problems angenommen, hat einen Beschluss gefasst und daraufhin wurden die privaten Heiligtümer dem Erdboden gleichgemacht. Im Jahr 28 vor Christus ging Augustus und später dann Agrippa im Jahr 21 vor Christus ebenfalls gegen die ausländischen Kulte vor. Tiberius verfolgte erneut die Anhänger des Isis-Kultes und ließ laut Flavius Josephus, mit dem wir uns nachher noch beschäftigen, 9 nach Christus, die Priesterschaft der Isis töten und das Isis-Heiligtum schließen.
Beim großen Brand Roms 80 nach Christus zerstört, wurde das Isis-Heiligtum unter Domitian wieder aufgebaut und wahrscheinlich erheblich erweitert. Ab der Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus verbreitete sich die Verehrung ägyptischer Gottheiten im gesamten Römischen Reich und erreichte dann im zweiten und frühen dritten Jahrhundert nach Christus ihren Höhepunkt, bis die Ausbreitung des Christentums ihren Einfluss zurückdrängte und das Dreikaiseredikt von 380 nach Christus schließlich alle heidnischen Kulte verbot.
Jetzt kommen wir endlich zu unseren Objekten. Es geht um ein Konvolut von 4 Statuenfragmenten, die, du hast es eingangs schon erwähnt, angeblich im Tiber auf der Tiberinsel gefunden wurden und die möglicherweise in Zusammenhang stehen mit der Zerstörung des Isis-Heiligtums in Rom unter Tiberius. Sie sind aus dunkelgrauem Granit gefertigt, gehören zu mehreren verschiedenen Statuen und werden bei uns in einer Vitrine ausgestellt, die mit blauem Licht angeleuchtet wird, mit sich bewegenden blauen Lichtreflexen, die eben diese Assoziation zum Wasser schaffen sollen.
Bei dem größten Fragment handelt es sich um den rechten Unterarm einer lebensgroßen Statue, der fest an die Seite des Körpers gedrückt wurde. Die zur Faust geballte Hand umklammert die Reste eines Ankh, des altägyptischen Lebenszeichens, das typischerweise von ägyptischen Göttheiten in der Hand getragen wird, um dem König und damit symbolisch der gesamten Menschheit das Leben zu geben. Die erhaltenen Reste eines langen, in Falten gelegten Gewandes weisen dieses Fragment als Statue einer weiblichen Gottheit, wahrscheinlich also der Isis, aus. Eine andere Statue ist möglicherweise in 2 Fragmenten erhalten geblieben. Ein Stück zeigt die Beine eines Vogels und einen Teil eines Flügels an der Seite. Das zweite Fragment ist Teil der Doppelkrone, die sich aus den beiden Kronen von Ober- und Unterägypten zusammensetzt, der roten und der weißen Krone, und somit das Symbol der Herrschaft über das vereinte Land darstellt. Zusammen gehören die Fragmente zu einer Statue des Gottes Horus, der in Gestalt eines Falken erscheinen kann. Das letzte Fragment gehört zum nackten und typischerweise etwas moppeligen Oberkörper von Harpokrates, dem hellenisierten Kindgott Horus und dem Nachkommen von Isis und Serapis.
Das Material für die Objekte stammt mit ziemlicher Sicherheit aus den Steinbrüchen Ägyptens und auch der Stil und die Ikonografie der Statuen deuten darauf hin, dass sie in der Ptolemäerzeit in Ägypten entstanden sind und erst später nach Rom gebracht wurden. Dieser Umstand sowie die Größe und Qualität der statuarischen Ausstattung des Iseums, die sowohl aus archäologischen als auch aus textlichen Quellen bekannt sind, sprechen für die Bedeutung des Heiligtums innerhalb Roms. Das Bruchbild der Fragmente, die Kanten, die wir dort sehen, sowie die zahlreichen Meißelspuren an eben diesen Kanten sind eindeutige Anzeichen dafür, dass die Statuen absichtlich zerstört wurden. Also die sind nicht einfach nur umgefallen und zerbrochen, das wären auch sehr verwunderliche Stellen, an denen sie da gebrochen sind, sondern sie sind anhand dieser Spuren tatsächlich auseinander gemeißelt worden, auseinandergeschlagen worden. Der angebliche Fundort im Tiber wird durch sehr deutlich sichtbare Sinterspuren nochmal bekräftigt. Das heißt, diese Sinterspuren bezeugen zumindest, dass diese Objekte lange Zeit im Wasser gelegen haben. Und deswegen ist dieser angenommene Fundort im Tiber auch tatsächlich irgendwo plausibel. Die Beweise scheinen also die bereits erwähnten Beschreibungen von Flavius Josephus in seinen Antiquitates Judaicae zu bestätigen, wo er detailliert über einen ganz konkreten Skandal berichtet. Ein gewisser Decius Mundus hatte sich in eine Anhängerin der Isis namens Paulina verliebt. Diese Paulina war allerdings verheiratet und wies konsequenterweise Decius Mundus zurück. Der versuchte sie dann nicht besonders subtil durch eine große Geldsumme dazu zu bewegen, eine Nacht mit ihm zu verbringen. Auch das lehnte Paulina selbstverständlich ab. Auf Anraten einer Freigelassenen aus seinem eigenen Haushalt griff der Decius Mundus dann zu einer List und bestach die Priesterschaft des Iseums. Und die Priester überredeten dann Paulina, die Nacht im Tempel zu verbringen, indem sie behaupteten, ein Gott wolle sich ihr nähern. Also das war jetzt auch keine besonders subtile List aus heutiger Sicht. Also man hätte da schon ein bisschen ins Grübeln kommen können, ja, angesichts dieser Geschichte. Nun gut, also wie man sicherlich schon vermutet, der Gott war natürlich kein anderer als eben besagter Decius Mundus selbst, der sich als Anubis, als altägyptischer Gott Anubis verkleidet hatte. Paulina merkt laut zumindest der Schilderung von Flavius Josephus nichts, bis einige Tage später dieser Decius Mundus auch noch so schlau ist, sich ihr gegenüber mit seiner Tat zu brüsten. Und daraufhin offenbart sich die Paulina ihrem eigenen Mann und verlangt von ihm, sie zu rächen, also diese Schandtat des Decius Mundus zu rächen. Schließlich ließ Tiberius, der von Paulinas Ehemann über die Schandtat informiert wurde, Decius Freigelassene und die korrupte Priesterschaft des Iseums kreuzigen, den Tempel zerstören und die Isis-Statue in den Tiber wirfen. Decius Mundus hingegen kam mit der Verbannung aus Rom davon. Der hatte also, obwohl er der eigentliche Täter war, noch die mildere Strafe, aber die Hausangestellte, die Priesterschaft, die hatte man eben Kopf kürzer gemacht und Decius Mundus musste nur, in Anführungsstrichen, die Stadt verlassen, was natürlich für einen echten Römer auch eine extrem harte Bestrafung sein sollte.
Wir hören uns mal das Ganze an, was Flavius Josephus berichtet hat, und zwar in einer Übersetzung nach Heinrich Clemens aus dem Jahr 1899. Zu Rom geschahen im Isis-Tempel schändliche Dinge. Es lebte zu Rom eine gewisse Paulina, die von vornehmer Herkunft, tugendhaft, reich und sehr schön war, auch gerade in dem Alter stand, in welchem die Frauen besonders liebreizend und sittsam sind. Sie war mit Saturninus vermählt, der ihr an vortrefflichen Eigenschaften nichts nachgab. Zu dieser Frau entbrannte nun in Liebe der hoch angesehene Ritter Decius Mundus. Und da sein Bemühen, sie durch reiche Geschenke sich geneigt zu machen, vergeblich blieb, ließ er sich von seiner Leidenschaft so weit hinreißen, dass er ihr für einen einzigen Beischlaf 200.000 Drachmen anbot. Als sie aber auch dies zurückwies, grämte er sich vor Liebe so sehr, dass er es für das Beste hielt, sich wegen der Sprödigkeit der Paulina verhungern zu lassen. Eine Freigelassene in seinem Haushalt namens Ide, die in allen Ränken bewandert war, hatte Missfallen daran, dass der Jüngling so hartnäckig darauf bestand, sich das Leben zu nehmen. Sie begab sich deshalb zu ihm und machte ihm Hoffnung auf den vertraulichen Umgang mit Paulina. Als Mundus mit Freuden ihre Worte hörte, erklärte sie ihm, sie benötige nur 50.000 Drachmen, um die Schamhaftigkeit der Frau zu überwinden. Es war ihr nämlich wohlbekannt, dass Paulina der Verehrung der Isis sehr ergeben war. Und hierauf baute sie ihren Plan auf. Sie ging zu einigen Isis-Priestern und versicherte sich ihrer Bereitwilligkeit, was ihr auch nicht schwer fiel, da sie das Geld vorzeigte. Sie machte ihnen von der Liebe des jungen Mannes Mitteilung und bat sie, ihr Möglichstes zu tun, um ihm zur Erfüllung seines Wunsches zu verhelfen. Die Priester, durch das Geld angelockt, sagten zu, und der Älteste von ihnen begab sich zu Paulina. Und er erklärte ihr, er sei vom Gott Anubis geschickt, der sie liebe und ihr befehle, zu ihm zu kommen. Sie vernahm diese Worte mit Freude. Ihrem Gatten zeigte sie an, dass sie zum Gastmahl und der Umarmung des Gottes beschieden sei. Dieser gab seine Einwilligung, da er seines Weibes Schamhaftigkeit hinreichend kannte. Paulina ging sodann zum Tempel, und als ein Priester nach dem Mahle zur Zeit der Nachtruhe die Tore geschlossen und im Innern des Heiligtums die Lampen ausgelöscht hatte, kam Mundus, der sich vorher dort versteckt hatte, zu ihr und genoss die ganze Nacht ihren Umgang, da sie der Meinung war, er sei der Gott Anubis. Bevor jedoch die Priester, die um den Plan nicht wussten, erwacht waren, schlich sich Mundus fort und Paulina begab sich in der Morgenfrühe zu ihrem Gatten zurück, erzählte ihm die Erscheinung des Gottes und prahlte auch bei ihren Hausgenossen mit der ihr widerfahrenen Ehre. Am dritten Tag nach dem Vorfall begegnete ihr Mundus und sprach zu ihr: »Nun hast du, Paulina, mir 200.000 Drachmen erspart und bist mir trotzdem zu Willen gewesen. Es liegt mir jetzt nichts daran, dass du mich mit Schmähungen überhäufst. Vielmehr hat es mir großen Spaß gemacht, der Stellvertreter des Gottes Anubis gewesen zu sein.« Darauf entfernte er sich. Paulina aber zerriss auf die Kunde von der Schandtat ihr Gewand und zeigte ihrem Gatten die ihr widerfahrene Schmach an, beschwor ihn auch, dieselbe nicht ungerecht zu lassen. Saturninus meldete darauf den ganzen Vorfall dem Cäsar, der eine genaue Untersuchung anstellen und sowohl die Priester als auch die Ide, welche den schmachvollen Plan ersonnen hatte, ans Kreuz schlagen ließ. Alsdann ließ er den Tempel niederreißen und die Statue der Isis in den Tiberfluss werfen. Den Mundus aber verbannte er und hielt diese Strafe für hinreichend, weil die Liebe ihn zu dem Frevel verleitet habe. So verhielt es sich mit dem Greuel, durch den die Isis-Priester ihren Tempel schändeten.
Es konnte nicht ausbleiben, dass in Illustrationen zu Flavius Josephus gerade diese außergewöhnliche Geschichte dargestellt wurde. Das Schachzabelbuch von 1467 und ein Holzschnitt aus Ulm von 1474 entstanden in einer Zeit, als die Ikonografie ägyptischer Götter hierzulande noch völlig unbekannt war, sodass Anubis nur aufgrund der Beischriften als solcher tatsächlich erkennbar ist.
Also die beiden befinden sich dort im Bett und daneben steht eine Person, die menschlich aussieht und daneben steht halt, das sei der Gott Anubis. Wir tun die beiden Schnitte auch nochmal, also Holzschnitt und die andere Abbildung, in die Shownotes. Da kann man sich das Ganze dann nochmal ansehen.
Wenn Flavius Josephus nur von der Versenkung der Isis-Statue im Tiber berichtet, so darf doch eigentlich angenommen werden, dass bei der Zerstörung des Tempels auch die sonstige statuarische Ausstattung und, wie mehrere Sistren aus dem Tiber zeigen, auch das Kultinventar des Heiligtums in den Fluss gekippt wurde. Die Zerstörung der Kultstatuen des Iseums und die Versenkung der Fragmente im Tiber ist in ihrer Intention sicherlich vergleichbar mit der Praxis der Damnatio Memoriae, das heißt also der Verdammung des Andenkens an eine bestimmte Person durch Auslöschung unter anderem aller Bildnisse. Also man wollte tatsächlich nicht nur bestrafen, sondern wollte nach Möglichkeit eben durch die Zerstörung und die Versenkung tatsächlich die Erinnerung daran komplett löschen.
Der Skandal im Isis-Tempel wurde nun von Kaiser Tiberius zum Anlass genommen, rigoros gegen das ägyptische Heiligtum und seine angeblich so korrupte Priesterschaft vorzugehen. Damit sollte ein Exempel statuiert und ein Zeichen gegen die Überfremdung Roms durch den orientalischen Einfluss und gegen die Gefährdung der Virtus Romana des römischen Moralkodex gesetzt werden. Das war mit Sicherheit eine gute Ausrede. Es war eine der letzten Maßnahmen gegen die Präsenz Ägyptens in Rom. Seit der Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus erfährt der Import von ägyptischen Objekten eine wahre Blüte. Das wieder aufgebaute Iseum Campense wird dann mit Statuen und Obelisken ausgestattet, die teils auch in Rom nach ägyptischem Vorbild geschaffen werden, darunter der Obelisk des Domitian, heute auf der Piazza Navona, dessen in Rom verfasster Hieroglyphentext das Iseum erwähnt. Und war nicht auch unser Horus, falkenköpfiger Gott, nicht Horus, Teil des Iseum Campense?
So wird es zumindest angenommen, ja. Also das ist eben auch recht wahrscheinlich. Und wir haben ja wahnsinnig viele Objekte aus dem alten Ägypten, die über die Zwischenstation Rom hier nach Europa eben auch gekommen sind. Und auch heute noch ist es ja so, dass die Obelisken, die in Rom stehen, an Zahl diejenigen übertreffen, die in Ägypten selbst noch aufrecht stehen. Was eben daran liegt, dass man die in der Antike nach Rom verbrachten Obelisken und Statuen eben dann auch in der neueren Zeit wiedergefunden hat, wieder aufgerichtet hat. Häufig die Obelisken zum Beispiel auch wirklich als weithin sichtbare Signale für zum Beispiel Pilger. Deswegen stehen sie eben auch gerade häufig vor den großen Kirchen Roms, um eben von Weitem schon sichtbar die Pilger in die richtigen Richtungen zu locken.
Diese Ägyptenbegeisterung in Rom war eben auch der Anlass, dass wir einen ganzen, wenn auch recht kleinen Ausstellungsraum dem Thema Ägypten in Rom gewidmet haben. Wenn Sie nun sofort ins Museum kommen wollen, um die von uns heute besprochenen Objekte sich anzuschauen, dann müssen wir Sie noch um ein wenig Geduld bitten.
Seit Juni 2023 und noch bis Ende Januar 2024 befinden sich die vier hier besprochenen Statuenfragmente, die die Inventarnummern ES 7080 bis 7083 tragen, in Rom. Und zwar an einem ganz besonderen Ausstellungsort, mitten im Zentrum der Stadt, im Parco Archeologico del Colosseo. Und dort arbeitet ein sehr engagiertes Team an der Erhaltung der Domus Aurea. Diese Domus Aurea, dieses goldene Haus, war einst ein repräsentatives Gebäude des römischen Kaisers Nero, also aus der Zeit 37 bis 68 nach Christus. Kaiser war er ab 54 nach Christus und als Teil des riesigen Areals seiner Palastanlage, die sich vom Palatinhügel bis zum Oppianhügel erstreckte, gab es eben diese Domus Aurea. Die Räume waren berühmt für ihre prächtige Dekoration, bei der Stuck, Malereien und farbiger Marmor mit Gold und Edelsteinen ergänzt wurden. Nach dem Tode Neros wurden die Räume ihrer Verkleidung und Skulpturen beraubt und bis zu den Deckengewölben mit Erde verfüllt, um als Unterbau für andere Gebäude zu dienen. Heute befindet sich die auf dem Oppianhügel gelegene Domus Aurea deswegen komplett unterirdisch. teils überbaut von den Titus- und Trajans-Thermen und muss aufwendig vor eindringendem Wasser geschützt werden.
Hierfür werden in den Erdschichten weit über den Decken der Domus Aurea abdichtende Schichten eingezogen. Die oberirdischen Gärten sind nach unten abgedichtet, damit keine Wurzeln die Schutzschicht zerstören können. Ein Teil der Anlage ist so bereits gesichert, die anderen Bereiche sollen in den nächsten Jahren folgen. Keine Auswirkungen haben die Maßnahmen auf das Klima der Räume. Es herrschen dort auch im Sommer niedrige Temperaturen um 10 Grad und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit von bis zu 90%. Bedingungen, die für das Ausstellen von Objekten ungeeignet sind und in den meisten Fällen gut abgedichtete und aktiv klimatisierte Vitrinen erfordern. Allerdings stellen auch die in München als Leihgaben angefragten Objekte einen Sonderfall dar. Handelt es sich doch um Statuenfragmente aus Stein. Da die Objekte zudem keine Farbfassung mehr aufweisen, konnten wir der Anfrage nach Ausleihung der Objekte ohne Bedenken zustimmen. Und so sind sie also jetzt in der Ausstellung in ihrer, naja, noch nicht mal ursprünglichen Heimatstadt, aber ihrem ursprünglichen Aufbewahrungsort in Rom zu sehen.
Vielleicht ist es ja auch eine Anregung, der ewigen Stadt mal wieder einen Besuch abzustatten. Wie wir gehört haben, verbindet Rom und Ägypten mehr, als man zunächst vielleicht annehmen möchte. Oder aber sie warten eben auf die Rückkehr der Objekte Ende Januar und besuchen uns dann spätestens wieder im Ägyptischen Museum.
Wie man also aus solchen Objekten gar einen römischen Skandal herauslesen kann, wobei es ist natürlich wieder nichts bewiesen, uns fehlen die eindeutigen schriftlichen Zuweisungen, aber es liegt doch sehr nahe, dass unsere Statuenfragmente im Zuge dieser Zerstörung des Iseum Campenses auch der Versenkung anheimgefallen sind.
Das haben wir doch jetzt sehr plausibel
gemacht.
Ja, ich denke
auch.
Die Geschichte ist doch wirklich toll zu den Objekten.
Das auf jeden Fall. Ganz hervorragend. Und in diesem Sinne sind wir dann auch schon wieder am Ende angelangt. Diese Folge wird am 24.11. erstmals ausgestrahlt. Ich will nicht sagen, dass wir dann vielleicht gerade im Koma liegen, aber schon so ein bisschen. Wir befinden uns nämlich gerade in der Endphase des Aufbaus unserer neuen Sonderausstellung, die am 23.11. eröffnet werden wird. Es ist diesmal keine Ausstellung zu einem altägyptischen Thema, nichtsdestotrotz aber eine sehr, sehr wichtige Ausstellung.
Wir zeigen die Ausstellung Operation Finale, die sich mit der Erfassung und dem Prozess von Adolf Eichmann, dem Hauptverantwortlichen für die Organisation des Holocaust im Zweiten Weltkrieg beschäftigt in der Nazizeit. Wir zeigen diese Ausstellung im Rahmen der eigenen Auseinandersetzung des Standortes des Münchner Ägyptischen Museums mit seiner Vergangenheit. Die Stelle, an dem das Museum sich heute befindet, ist die Stelle, an der ein Reichskanzleigebäude der NSDAP gebaut werden sollte ab 1938 und wir liegen bekanntermaßen ja in unmittelbarer Nähe bzw. mitten im ehemaligen NSDAP-Verwaltungsareal. Zum anderen halten wir es für absolut sinnvoll und wichtig und notwendig, leider notwendig, auch unseren Beitrag dazu zu leisten, dass Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Wir als geschichtsliebende Menschen, als Ägyptologen, als Museumsmenschen sind wenigstens der Hoffnung, dass die Menschheit aus Geschichte etwas lernen kann. Und das setzt voraus, dass man diese Geschichte auch immer wieder erzählt und dafür sorgt, dass gewisse Dinge eben niemals in Vergessenheit geraten.
Die Ausstellung wird bis Ende April zu sehen sein. Wir hoffen also, dass Sie dann auch zu uns ins Museum kommen und sich in dem Fall nicht mit Altägypten, sondern mit Zeitgeschichte auseinandersetzen. Aber es ist uns ein Anliegen, dass Sie dies auch wirklich tun. In diesem Sinne freuen wir uns auf Ihren Museumsbesuch, wünschen Ihnen noch eine gute Zeit und sagen auf die Ohren.